Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute Imperium Americanum. Die WOTS untersucht die Vorgänge zwischen Grönland, Europa und den USA.
Als US-Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit sagte, er wolle Grönland kaufen, lächelte man über die absurde Idee. Nun lacht niemand mehr. Zwar schloss Trump am WEF die Möglichkeit einer militärischen Invasion in Grönland aus, also den Einsatz von Streitkräften zur Verletzung der Souveränität eines europäischen Landes und NATO-Verbündeten, doch für Trump ist klar, Grönland liegt in der westlichen Hemisphäre, unserer Hemisphäre. Er hielt an einem Deal zum Erwerb Grönlands fest und drohte mit Strafzöllen. Doch was macht Grönland eigentlich so attraktiv? Das Land ist riesig, die Bevölkerung winzig, das Klima äußerst rau. Über 80% des Landes sind von Eis bedeckt. Nur ein schmaler Küstenstreifen ist bewohnbar. Die Gemeinden sind voneinander isoliert. Es gibt weder Straßen noch Eisenbahnen. Die Wirtschaft basiert auf Fischerei. Ein großer Teil der Wertschöpfungskette liegt aber außerhalb Grönlands, größtenteils in Dänemark. Bis 1953 war Grönland dänische Kolonie. Heute gehört es zwar noch immer zu Dänemark, ist aber weitgehend selbstverwaltet. Wirtschaftlich bleibt der Inselstaat weiterhin abhängig. Grönland erhält jährliche Zuschüsse von Dänemark und EU-Beihilfen. In einem 2023 in der Le Monde Diplomatique veröffentlichten Artikel, der den Unabhängigkeitsbestrebungen von Grönland nachging, wird der Vorsitzende von Grönlands größter Gewerkschaftsorganisation mit den Worten zitiert: «Wenn wir Unabhängigkeit wollen, müssen wir unser Geld selbst verdienen. Und davon sind wir noch weit entfernt.» Es gibt zurzeit nur ganz wenige aktive Minen in Grönland. In einem Artikel im Spiegel sagt ein Manager der Lumina Sustainable Materials: «Keine moderne Mine in Grönland hat es je geschafft, profitabel zu werden.» Mit dem Klimawandel ändert sich die Lage jedoch. Nicht nur in Grönland, sondern im ganzen Arktisraum. Schon Mitte des Jahrhunderts könnte die Arktis eisfrei sein. In 25 Jahren also. Praktisch übermorgen. Nebst dem Meeresspiegel steigt auch das Interesse an Rohstoffvorkommen und Handelsrouten. China verfolgt das Langzeitprojekt einer polaren Seidenstraße und bezeichnet sich als fast arktischen Staat, obwohl es 3000 Kilometer Luftlinie entfernt liegt. In der gängigeren Definition werden 5 direkte Anrainerstaaten gezählt: Kanada, Dänemark durch Grönland, Norwegen, Russland und die USA. Russland besitzt die mit Abstand längste arktische Küstenlinie. Diese Länder streiten seit Jahren um Gebietsansprüche in der Nordpolregion. Im Arktisrat, dem zentralen Forum für arktische Fragen, sitzen alle Anrainerstaaten sowie Schweden, Finnland, Island und indigene Völker an einem Tisch. Lange war die Arktis eine Region der multilateralen Zusammenarbeit und wissenschaftlichen Kooperation. Nun haben wirtschaftliche und militärische Fragen die Agenda übernommen. Bereits vor 5 Jahren prognostizierten SicherheitsexpertInnen im Podcast Sicherheitshalber zu Arktis, dass sich die Konflikte verschärfen könnten. Heute können wir mit Sicherheit sagen, ja, sie haben sich drastisch verschärft. Was bedeuten die jüngsten Ereignisse vor, während und nach dem WEF für Grönland? Was für Europa? Bei uns zu Gast ist WOTS-Autor Tobias Müller. Dominik hat mit ihm gesprochen.
Tobias Müller, du hast unter anderem für die WOTS in Zürich jetzt im Vorfeld des WEF über die Grönland-Sache oder wie immer man das korrekt nennen will, geschrieben. Das ist jetzt letzte Woche erschienen und seitdem ist ja schon wieder einiges passiert. In erster Linie ist jetzt plötzlich passiert, dass es anscheinend ein Abkommen gibt, das geschlossen wurde vom NATO-Generalsekretär Mark Rutte mit der US-Regierung, mit Donald Trump. Es ist aber jedenfalls, so viel ich weiß, nicht wahnsinnig viel Genaues bekannt geworden, was denn da überhaupt drinsteht. Was ist denn der Stand der Dinge? Was ist der Öffentlichkeit oder was ist dir bekannt über den Inhalt dieses Abkommens?
Zunächst mal ist es ja, wie du sagst, es ist sehr, sehr schnell sehr viel passiert, dass eben Rutte und Trump, die beiden Buddies, ankündigten, dass sie eine langfristige Vereinbarung oder eine ewige Vereinbarung beschlossen hätten. Der zeitliche Rahmen, den Trump dann anberahmt, der steht aber in sehr komischen Verhältnis zu dem, was man darüber weiß. Das ist inzwischen nur ein paar Punkte eigentlich. Zum einen ist da eine grundsätzliche Vereinbarung tatsächlich, dass die NATO-Partner beiderseits des Atlantiks sich vermehrt stärker einsetzen wollen. Das Letzte spricht vor allem die europäischen NATO-Partnerinnen an. für die Sicherheit der Arktis. Das ist das eine. Dann kommt dazu, dass vor allem ein Vertrag, ein Grönland-Vertrag, der die Stationierung von US-amerikanischen Militärs auf der Insel, auf Grönland, regelte, neu überarbeitet werden soll. Das bedeutet also, dass die USA vermutlich neue Militärbasen, neue Militärstützpunkte auf Grönland eröffnen werden oder alte wiedereröffnen werden, wie sie ja früher schon mal hatten da. Das heißt auch, dass die USA möglicherweise ein Mitspracherecht haben sollen über ausländische Investitionen, die in Grönland getätigt werden. Das steht auch zur Debatte, hört man immer mal wieder, dass Teilsouveränität über die Teile von Grönland, wo diese Basen dann gefestigt sein sollen, beanspruchen würden. Ist allerdings bis jetzt soweit nicht bestätigt. Und natürlich aus europäischer Sicht ist einer der Hauptpunkte eigentlich, es wird keine Zölle geben. Also diese Strafzölle, die Trump angekündigt hat, die sollen wegfallen. Und im Gegenzug dazu ist eben ein großes europäisches Ziel auch, dass beide NATO-Partner für die Sicherheit der Arktis verantwortlich sind. Das bedeutet für Europa mehr militärisches Engagement und mehr finanzielles Engagement.
Aber ist denn das in der Politik üblich, dass hier eine Angelegenheit, die doch in kurzer Zeit sehr hochgekocht ist, jetzt anscheinend durch ein Abkommen einigermaßen wieder eingefriedet wird, aber die Öffentlichkeit nicht wirklich erfährt, was da überhaupt drinsteht?
Dass Informationen tröpfchenweise oder zeitversetzt nach draußen kommen, gibt es natürlich öfter mal. Aber was wir jetzt sehen, ist eigentlich natürlich auch ein Ergebnis der speziellen Konstellation, was wir an der NATO-Spitze jetzt haben. Dass dort eben jemand sitzt wie Rütte, der Buddy von Trump ist oder Trump als seinen Daddy ansieht, der in weiten Kreisen internationaler Medien als ein sogenannter Trump-Flüsterer angesehen wird. Und dass sich Rütte eben mit Trump darauf verständigt hat in dieser Situation. Innerhalb dieses Kontexts, der ja kein neuer ist, den haben wir schon mal vor einem halben Jahr beim NATO-Gipfel erlebt, ist es durchaus etwas, an was man sich, ich befürchte, gewöhnen muss, wie dann die Deals abgeschlossen werden.
Jetzt ist ja der Herr Rütte nicht nur der selbsternannte Sohn oder was man immer nennen kann von Trump, sondern er ist auch NATO-Generalsekretär. Es gibt ja aber in Grönland auch Grönländer. Es gibt eine grönländische Regierung und der Regierungschef dieser Regierung, Jens Fredrik Nielsen, hat auch bald einmal betont, dass er nicht die NATO-Verhandlungen im Namen von Grönland führen kann und welche Abkommen unterzeichnen kann. Wieso ist denn das passiert? Liegt das nur an dieser persönlichen, dass die persönlich gut miteinander auskommen, die zwei? Und was heißt denn das für den Rückhalt, den ein solches Abkommen in Grönland hat, wenn es um so nicht unwichtige Sachen geht wie Investitionen, wie Militärbasen und so weiter?
Wie es passiert ist, denke ich, es gibt zumindest zwei Gründe. Einerseits ist es tatsächlich die persönliche Basis, die Rütte und Trump haben. Dann kommt natürlich im größeren Sinn dazu, dass sich diese Krise in einer solchen Geschwindigkeit jetzt entwickelt hat und sich ein so drohendes Szenario in schneller Form tatsächlich darstellte für die europäischen Länder, dass diese Konstellation, in der Rütte eben als Troubleshooter dann in Erscheinung tritt, auch von allen so angenommen wird. Wer hätte sonst in der EU diese Rolle spielen können? Macron vielleicht, darüber kann man streiten, aber man hat sich auch darauf verlassen, dass Rütte in dieser Konstellation eben so agieren kann. Das ist das eine natürlich aus europäischer Sicht, aus EU-Sicht, aus NATO-Sicht. Wie viel Rückhalt das in Grönland hat, ist eine ganz andere Frage. Und was in Grönland durchaus der Fall ist, ist natürlich, dass die Leute erleichtert darüber sind, dass diese unmittelbare Drohung, die ja bis am Morgen seiner Rede, die sehr, sehr drohend über dem ganzen Szenario lag, dass die erstmal vom Tisch ist. Ansonsten stellt man sich in Dänemark und auch in Grönland natürlich die Frage, welche Position, welche Autorität hat Rütte, um so aufzutreten? Beziehungsweise eigentlich ist das sehr rhetorisch ausgedrückt. Man stellt sich nicht die Frage, man sagt eigentlich, dass Rütte nicht namens Grönland über die Insel verhandeln kann. Das ist sehr deutlich. Wir waren schon mal Kolonie, wir möchten das nicht nochmal sein.
Und was heißt denn dann diese Ausgangssituation für die Zukunft des Abkommens? Kann man das schon irgendwie einschätzen?
Würde ich so einschätzen, dass es natürlich seitens der europäischen NATO-Partner eine doppelte Strategie gibt. Einerseits, man bekennt sich dazu natürlich zu der gemeinsamen Verantwortung mit den USA. Man ist so durchaus bereit, denen entgegenzukommen. Auf der anderen Seite geht es natürlich um europäische Einigkeit und geschlossen den USA entgegenzutreten. Insofern, wenn man sich die Punkte dieses Abkommens eins für eins anschaut, Ich denke, was Souveränität der USA über Basen, territoriale Souveränität angeht, wird eher strittig sein, den Grönland-Vertrag neu zu verhandeln oder zu überarbeiten, der die Präsenz amerikanischer Militärs dort regelt, würde ich jetzt für nicht so schwierig einschätzen.
Obwohl jetzt dieses Abkommen mal da liegt zumindest und man darüber ja irgendwie in einer Art und Weise weiterverhandeln wird, haben wir doch jetzt schon einige Aussagen gehört, dass diese ganzen Vorkommnisse wie einen Keil zwischen Europa und die USA getrieben hat, der jetzt auch nicht verschwindet, nur weil der NATO-Generalsekretär ein mäßig bekanntes Abkommen ausgehandelt hat. Was für Aussagen wurden denn da aus Europa gemacht und hältst du diese mögliche Spaltung für eine reale Sache?
Ja, die Spaltung, wobei man muss schauen, die Spaltung bezieht sich natürlich auf jetzt die Trump-Administration. Das ist klar, die Leute wissen auch, es gibt eine Opposition in Amerika, aus der es auch deutliche Anzeichen gab, dass man es mit dieser Grönland-Politik, wie Trump das sehr unilateral gemacht hat, will ich mal sagen, man es überhaupt nicht dem zustimmt. Das weiß man in Europa auch. Zugleich ist man natürlich der Meinung, wir müssen mit dieser amerikanischen Regierung, soweit es geht, versuchen, sie an unserer Seite zu halten. Der andere Teil der Strategie ist, wir müssen versuchen, so eigenständig wie möglich von ihr zu sein. Davon ausgehend würde ich sehr sicher sagen, dass da ist mit Sicherheit etwas kaputt gegangen, was großen Player angeht, die großen Akteurinnen und Akteure innerhalb Europas. Und dann wiederum würde ich aber auch hier eine Randbemerkung machen, dass diese europäische Einigkeit, mit der man Trump durchaus entgegentreten konnte, dass die auch nicht ganz so einig ist, wie es oft den Anschein hat. Es gibt natürlich innerhalb des Europäischen Rates, innerhalb der Riege von Staats- und Regierungschefinnen und Chefs in der Europäischen Union, welche, die Trump sehr diametral entgegengesetzt sind, wie Deutschland, Frankreich, seitens Großbritannien, was jetzt kein EU-Land ist, gab es auch echt Anzeichen für eine Entzweihung. Und auf der anderen Seite hast du Leute wie Orban, hast du Leute wie Meloni, die Trump bei weitem nicht so ablehnend gegenüberstehen. Man hat jetzt einmal die Erfahrung gemacht, oha, das war eine sehr harte Konfrontation, die sich sehr schnell aufgebaut hat. Allerdings haben wir jetzt auch diese vermeintliche sehr schnelle Lösung. Es gibt, wie man sehr schnell gesehen hat von Seiten der EU dann, natürlich wieder weitere Themen, die in den Vordergrund gekommen sind, wie Mercosur, wo man gesehen hat, diese Einigkeit, die wird sehr permanent beschworen, sehr konstant, beinahe täglich beschworen. Inwieweit Europa das dann aber täglich und im alltagspolitischen Geschäft nachleben kann, ist eine ganz andere Frage.
Wie müsste denn Europa deiner Meinung nach jetzt reagieren? Ist denn das, was du schon erwähnt hast, Sicherheit der Arktis? Was bedeutet mehr Aufrüstung, noch mehr Investitionen in dieses Gebiet? Ich meine, die europäischen Staaten oder viele von denen rüsten seit 2 bis 3 Jahren eh schon auf. Ist das jetzt die einzige Lehre, die Europa daraus gezogen hat, noch mehr Geld in Aufrüstung zu stecken?
Nee, die einzige Lehre ist es nicht. Es gibt auch eine Lehre, die in Europa seit dem Beginn der zweiten Amtszeit Donald Trumps eigentlich so tröpfchenweise reingesickert ist. Die Erkenntnis, dass man tatsächlich auf sich alleine gestellt ist eigentlich. Man hofft, dem immer noch nicht so ins Auge sehen zu müssen in dieser Konsequenz. Das hörst du eigentlich in jeder Rede von der Leyen gerade, die ständig darauf pocht, wir müssen als Europa zusammenstehen. Man sieht es im militärischen Gebiet, man sieht es wirtschaftlich natürlich, wenn man sich anschaut, wie das Mercosur-Abkommen gerade, Indien ein anderes Freihandelsabkommen, ne? Also Europa versucht dann tatsächlich, wie effektiv das alles ist, eine andere Frage, aber doch durchaus sehr deutlich auf anderen Beinen zu stehen, sich zu emanzipieren. Zwangsläufig wird es allerdings irgendwann natürlich auch zu Konflikten führen, wenn man sich anschaut, man kann nicht ständig Militäretats und Budgets nach oben schrauben, ohne sich zu fragen, wo soll das Geld herkommen und wo wird man es wieder einsparen. Das heißt, daher ist es auch eine sehr, sehr heikle und prekäre Konstellation, in der sich die europäischen Länder befinden, wenn jetzt mal irgendwie der Verteilungskonflikt richtig losbrechen wird. Aber es gibt als EU in dieser Konstellation überhaupt keine andere Möglichkeit, als sich zu emanzipieren von einem Partner, wie man in Davos auch ständig gehört hat, der dieser Partner nicht mehr ist, den man lange gesehen hat.
Gefällt dir dieser Podcast? Dann möchten wir wieder einmal daran erinnern, es hilft uns sehr, wenn du den Podcast positiv bewertest oder ihn an Freundinnen, Bekannte und Verwandte weiterempfiehlst. Willst du den Podcast sogar finanziell unterstützen?
Dann geh auf unsere Steady-Seite. Dort kannst du ein Bezahlabo abschließen. Es gibt 2 Varianten namens Hütte und Palast, je nach Geldbörse. Den RSS-Feed von Steady kannst du mit der von dir bevorzugten App verknüpfen. Gratis und Franco ist unser Newsletter, für den du dich ebenfalls bei Steady einschreiben kannst, um keine Folge zu verpassen.
Falls du lieber einen beliebigen Beitrag überweisen willst, dann geht das über PayPal oder per Banküberweisung. Geh auf unsere Homepage hörkombinat.ch. Alles andere erklärt sich von selbst.
Außerdem findet man das Hörkombinat auf Instagram, LinkedIn und Blue Sky. Ja, wir haben einige uns als untauglich erscheinende Social-Media-Kanäle über Bord geworfen.
Vielen Dank fürs Teilen und Unterstützen.
Wenn du schon von Davos sprichst, da ist in der Schweiz jedenfalls viel Bericht erstattet worden, hat ja auch in der Schweiz stattgefunden. Sehr vieles in dieser Berichterstattung hat sich auf Trump konzentriert. Es ist aber an diesem WEF auch eine Rede gehalten worden von Mark Carney, das ist der Premierminister von Kanada. Das ist ein völliger Wirtschaftsliberaler, also kein linker Freak, ganz und gar nicht. Und der hat jetzt eine Rede gehalten, die auch sehr Trump-kritisch war. Er hat Trump zwar nicht beim Namen genannt, aber er hat die Praxis dieser Zollverkündigungen genannt und so weiter. Aber die Rede ist dann doch auch noch viel weiter darüber hinausgegangen und er hat diese auch von der Frau von der Leyen sehr gerne im Mund geführte regelbasierte Ordnung angesprochen und hat die als eigentlich eine bereits Jahrzehnte andauernde, ich würde sagen, Lüge dargestellt, jedenfalls als eine Übereinkunft, wo ganz, ganz viele wieder besseres Wissen so tun, als ob da alles fair und in Ordnung abläuft. Und in Wirklichkeit wissen alle, dass in dieser regelbasierten Ordnung manche Staaten wesentlich mehr Rechte haben als andere, ihre Interessen durchsetzen können. Und andere Staaten werden ja auch schon seit Jahrzehnten mit Sachen wie Zöllen in unvorteilhafte Lagen gebracht, vor allem Staaten des Südens. Das hat jetzt alles nicht so deutlich gesagt. Aber es war doch eine Meldung, wie man sie jetzt in WEF-Kreisen sehr selten hört. Ich frage mich natürlich, hat das Folgen? Wird man über die Fairness dieser jahrzehntelangen sogenannten regelbasierten Ordnung, über diese Fairness wird man da jetzt mehr diskutieren? Er hat in seiner Rede auch aufgerufen dazu, dass man sich vielleicht was anderes jetzt überlegen müsste, gemeinsam. Kannst du sagen, wie es jetzt zum Beispiel in Holland, wo du bist, oder wie es sonst wo in Europa, diese Rede, ist sie da mehr wahrgenommen worden? Ist sie als Chance wahrgenommen worden?
Ja, teilweise durchaus. Also er hat natürlich massiv aufhorchen lassen. In den Diskurs speist das durchaus Ideen mit ein. Inwieweit das bleibend ist und nachhaltig, ist eine andere Frage. Ne? Man kennt natürlich auch immer die Tendenz, sich in Krisensituationen vor den eigenen Kopf zu schlagen und sagen, wie weit sind wir eigentlich weggekommen von unseren Idealen und den Vorstellungen, die uns eigentlich zugrunde liegen. Aber die realpolitischen Sachzwänge, die man in der EU gerade hat, sind natürlich solcher Art, dass ich da durchaus Zweifel habe, was davon hängen bleiben wird. Nichtsdestotrotz ist es wahnsinnig wichtig, dass gerade urliberale politische Kräfte so etwas formulieren. Für Davos war es mit Sicherheit sehr, sehr bemerkenswert. Allerdings, man kann es auch zum Beispiel auf Europa jetzt übertragen, auch die EU. Da hat man dann durchaus auch im EU-Parlament mal Leute, die mit sehr guten, sehr progressiven, auch sehr fairen Ideen, was vielleicht internationalen Handel ankommt. Also eigentlich werden im EU-Parlament die ganze Zeit hervorragende Sachen geäußert. Das heißt, ich habe meine Zweifel, dass sowas über den aktuellen Bezug dieser Davos-Konstellation großen Einfluss hat. Man müsste es öfter hören, dann könnte das anders sein.
Ich habe dann schon noch ein paar Fragen noch zu Grönland, aber vielleicht, wenn wir jetzt da noch bei diesen größeren Entwicklungen sind, wenn Europa jetzt mit mehr Einigkeit sich mehr abwenden will von den USA, müssen sie sich dann woanders hinwenden? Also ich würde mal sagen, ein Land wie Russland ist für die allermeisten in der EU außer Frage. Aber wie ist denn das mit China? Hältst du es für möglich, dass sich die EU auch China gegenüber mehr öffnet?
China halte ich für schwierig. Ich denke, dass die jetzige Tendenz ist eigentlich Südamerika und Indien natürlich. Morgen wird dieser Vertrag in Delhi unterzeichnet bei einem EU-Indien-Gipfel. Im Moment sieht man eigentlich China sehr, sehr deutlich eher als einen Konkurrenten. Du sprachst gerade schon an, wie ist es bei mir in den Niederlanden? Es gibt hier die Geschichte von dem bekannten Chip-Hersteller Nexperia, ein niederländisches Unternehmen, in chinesischen Händen seit einer Weile. Und dort hat neulich die niederländische Regierung eingegriffen, um zu verhindern, dass technologisches Know-how, aber auch die Verfügbarkeit von Chips nach China fließt und nicht mehr in den Niederlanden verfügbar ist und entsprechend Chips auch nicht mehr. Das heißt, das ist ein Beispiel dafür, wie man China eigentlich in dieser Konstellation jetzt eine Systemkonkurrenz sieht und dass sich die EU tatsächlich zu China hinwendet, scheint mir nicht so wahrscheinlich. Also Europa versucht sich in diesem Gefüge einen Platz zu schaffen mit eben diesen Freihandelsverträgen, die man gerade gesehen hat. Gerade das Beispiel Mercosur, was jetzt so nachhängig ist, zeigt aber dann natürlich, dass Europa einfach im Vergleich mit diesen drei riesigen Ländern, mit USA, mit Russland, mit China, die natürlich ganz anders, wie man immer sagt, durchregieren können als das behäbige, schwerfällige Europa, dadurch, dass es ein Staatenbund ist.
Gut, dann kommen wir doch nochmal auf das Land zu sprechen, um das es da jetzt die ganze Zeit gegangen ist und auch noch geht. Kommen wir wieder zu Grönland. Die meisten Menschen in Mitteleuropa werden über Grönland noch nicht wahnsinnig viel nachgedacht haben. Warum steht denn dieses Land plötzlich so im Mittelpunkt diverser Begehrlichkeiten oder ist das gar nicht so plötzlich?
Nee, es ist nicht so plötzlich. Aus europäischer Sicht ist es plötzlich. Und zwar deswegen, weil Trump es irgendwie auf die Agenda geploppt hat. Es ist allerdings nicht so plötzlich, denn das Land hat im Kalten Krieg natürlich eine geostrategische Rolle gespielt. Wie Trump sagt, es wird wieder eine geostrategische Rolle spielen, eben durch eine vermeintliche Bedrohung durch China und Russland. Allerdings geht es natürlich auch um Bodenschätze dabei und in großem, großem Stil.
Ja, und wenn jetzt hier schon von den USA der Kampf gegen ihre Feinde beschworen wird, haben denn China und Russland in den letzten Jahren vermehrt Aktivitäten in Grönland gesetzt? Hat China versucht, dort Fuß zu fassen?
Es gibt aus dänischer, glaube ich, Quelle die Aussage, dass es seit vielen Jahren kein chinesisches Militärboot mehr dort rumgefahren sein soll. China hat durchaus natürlich wirtschaftliche Interessen in der Arktik, da wird auch kein Hehl draus gemacht. Und Russland hat auch deutlich gemacht, dass es wirtschaftliche und sicherheitspolitische Interessen dort hat. Es gibt auch eine russische Arktikstrategie, in deren Rahmen zum Beispiel alte Militärbasen an der arktischen Küste aus Sowjetzeiten aktiviert worden sind. Allerdings auf dem Grönland hört man eigentlich nicht, dass man eine chinesische oder russische Präsenz dort in Form von Kriegsschiffen gibt. Wobei Trump natürlich auch eher auf die Zukunft anspielt und weniger auf das, was bis jetzt dort geschehen ist.
Wenn da jetzt ja möglicherweise ein Run auf diese in Grönland vorhandenen Rohstoffe beginnt, was sagen denn da die GrönländerInnen dazu oder auch Dänemark? Ich meine, man weiß, dass Rohstoffabbau nicht immer wahnsinnig sauber abläuft. Man kann sich vorstellen, dass eben in der Arktis das ein besonders sensibles Gebiet ist. Ist die Stimmung in Dänemark und Grönland so, ja, super, jetzt beginnt hier ein Boom oder gibt es da auch Stimmen, die davor warnen, jetzt das zu einem Boom werden zu lassen?
Naja, das Thema kommt gerade auf die Tagesordnung dadurch, dass man weiß, der globale Temperaturanstieg, so der Klimawandel, lässt Eis schmelzen. Dadurch kommt man an diese Bodenschätze womöglich ran, was vorher nicht möglich war. Es sind allerdings immer noch arktische Bedingungen, sind immer noch schwierigere Bedingungen, als irgendwo anders Bodenschätze zu fördern. Das muss man voranstellen. Dann sind sie offenbar tatsächlich in astronomischen Mengen dort vorhanden, nach allem, was ich gehört, gelesen habe. Unter anderem sollen seltene Erden dort da sein, die den Bedarf von Europa auf viele Jahrzehnte decken würden. Allerdings sieht man das in Grönland überhaupt nicht so. Denn man ist dort ja schon eigentlich von Klimawandel sehr stark betroffen. Der Meeresspiegel steigt an. Es sind alles Sachen, die man in Grönland sehr nah erfahren kann, mit eigenen Augen sehen und selbst erfahren kann. Und es ist tatsächlich auch so, dass so die grönländische Regierungspartei sagt, wir wollen jetzt nicht auf einen Entwicklungskurs ansetzen, der weiter das Extrahieren von fossilen Brennstoffen fördert. Also auf Grönland ist die Sache gar nicht so klar. Das heißt, wenn man in die Richtung jetzt mal Zukunftsszenarien entwickelt, dann wird jegliche Entscheidung darüber sehr klar daran liegen, wie das Gremium, was darüber redet, was darüber verhandelt, eigentlich besetzt wird. Und dann kommen wir zurück wieder zu einer Konstellation, über die wir am Anfang sprachen. Inwieweit muss da nicht Dänemark und Grönland selber am Tisch sitzen? Also das ist mit Sicherheit kein Deal, der akzeptiert wird, auf Grönland, dass Trump und sein Ziehsohn Mark Rutte das irgendwo privat aushandeln werden.
Ja, und vielleicht jetzt die letzte Frage zu Grönland, die möglicherweise ja die wichtigste ist. Die Grönländerinnen, was haben die für ein Verhältnis zu den USA? Was haben sie für ein Verhältnis zu Dänemark und zur EU? Will Grönland letztendlich staatlich gänzlich unabhängig werden?
Zunächst mal, vielleicht fange ich mit der EU an. Grönland ist nämlich 1985, wenn ich mich nicht täusche, aus der EU ausgetreten. Da ging es um Fischereifragen. Das heißt, anders als Dänemark ist Grönland kein EU-Mitglied mehr. Gehört aber natürlich zu Dänemark, ist innerhalb Dänemarks ein beinahe autonomes Gebiet, wird aber sicherheits- und außenpolitisch immer noch vertreten durch Dänemark. Die Mehrzahl der Grönländerinnen und Grönländer ist eigentlich dafür, dass man von Dänemark unabhängig wird. Also seit, ich glaube, 2009 hat man diesen Status der weitgehenden Autonomie, nach davor ungefähr vielleicht 20 Jahren, wo man teilautonom war. Es gibt also eine sehr steigende Linie seit ungefähr 30, 35 Jahren, dass es immer mehr Autonomie gibt und die Forderung der Autonomie weit verbreitet ist. Jetzt gibt es nur natürlich diese kuriose Konstellation, dass man sich mit der ehemaligen Kolonialmacht Dänemark eigentlich sehr einig ist, nämlich dahingehend, dass man keine amerikanische Kolonie oder kein amerikanisches Besitztum werden will, kein amerikanisches Territorium. Wir haben nicht uns Autonomie erstritten, um jetzt zum amerikanischen Territorium zu gehören und von den USA gekauft zu werden. Und das ist tatsächlich auch so sehr gemeinsam, wird es formuliert, in Kopenhagen, in Nuuk, in Grönland, in Dänemark, dass das grönländische Gebiet kein amerikanisches Gebiet werden soll.
Um zum Schluss nochmal auf die Rede von Carney am WEF zurückzukommen. Der hat ja ein paar Mal den Begriff der, ich glaube auf Deutsch würde man sagen, Mittelmächte gebraucht, Middle Powers, die er dazu aufgerufen hat, jetzt eigenständig gegen die Beherrscher der alten, regelbasierten Weltordnung ein bisschen anzutreten. Da sind dann auch Mächte gemeint, eben wie Kanada, nicht nur europäische, wie Kanada, wie vielleicht Australien, wie vielleicht auch Indien und so weiter. Ist das eine Vision, die möglicherweise in Zukunft mehr verfolgt wird? Oder steuern wir, wie es jetzt vielleicht eher ausschaut, auf eine Welt zu, wo es die USA gibt und Russland und China und das die drei bestimmenden Mächte sind?
Ich würde deine beiden Optionen so verbinden. Wir steuern mit Sicherheit auf diese Welt zu, aber die Frage, die sich auch ja eben schon bei uns stellte, ist, wo wird sich Europa darin verorten? Und jetzt können wir auf dann die besagten Mittelmächte, Middlepowers zurückkommen. Das sind dann eben die Kräfte, die Akteure, mit denen sich Europa verbünden kann, mit denen man wertebasiert, wie es so oft heißt, Allianzen schmieden kann, gemeinsam vorgehen kann. Weil ich habe das gleich dann so realpolitisch wieder eingegrenzt. Davon abgesehen ist so ein Input wie Carney aber natürlich vor allem deswegen wichtig, weil man sieht, das ist mal wieder eine Zeitenwende, ist wieder eine große Zäsur geworden. Der Guardian hatte vorher geschrieben, Davos ist der Last Chance Saloon der alten internationalen wertebasierten Weltordnung. Es ist natürlich Unsinn, das ist nicht der Last Chance Saloon, das ist irgendwie der First Chance Saloon von etwas, was es grundlegend neu geordnet hat seit einem Jahr. Und dazu ist der Ansatz, den Carney eröffnet hat, wahnsinnig wichtig. Denn der Versuch, an irgendetwas Altem festzuhalten, was zerfallen ist, wird zu nichts führen. Aber der Versuch, wie er es getan hat, etwas Neues einzuspeisen, was man aufbauen kann, was attraktiv ist für Leute aufzubauen, für staatliche Akteure aufzubauen, kann dem Ganzen eine ganz neue Dynamik geben. Deswegen ist es auf jeden Fall für Europa doch ein interessanter Punkt.
Und da braucht es auch ein paar Mittelmächte aus Afrika, würde ich sagen.
Absolut, absolut. Es braucht natürlich einen Blick auf Partnerinnen und Partner in allen möglichen Weltregionen, mit denen man diesen Weg zusammen bestreiten kann. Wobei natürlich dann wiederum die Frage, welche Werte und welche Überzeugungen liegen dem zugrunde, sich sehr schnell stellen wird.
Die alte Weltordnung ist zu Ende. Der globale Norden sortiert sich neu. Nach der Rede von Carney handelt es sich dabei um einen fundamentalen Bruch, nicht um eine bloße Übergangsphase. In der Realität findet wahrscheinlich beides gleichzeitig statt. Sowohl Kanada wie auch Europa werden mit den USA weitermachen und weiterverhandeln und gleichzeitig versuchen, sich von ihnen zu emanzipieren. Carneys Strategie dafür, mehr Breite als Tiefe. Also möglichst viele pragmatische Verbindungen mit vielen relevanten Akteuren in wichtigen Bereichen. Der soeben abgeschlossene EU-Deal mit Indien dürfte genau in diesem Sinne sein. Ursula von der Leyen sparte nicht mit Superlativen. Sie twitterte euphorisch, die EU und Indien schreiben heute Geschichte. Wir haben das wichtigste Abkommen aller Zeiten geschlossen. Wie groß der Bruch dann tatsächlich sein wird und welche neuen Wege sich eröffnen, wird sich zeigen. Auch bleibt die Frage offen, ob eine multipolare Weltordnung, also das Ringen mehrerer Machtzentren, mehr Konflikte bedeutet oder eine Chance darstellt. Eine Chance erhoffen sich insbesondere viele Staaten des globalen Südens. Werden sich ihre wirtschaftlichen Abhängigkeiten verringern? Fest steht jedenfalls, nur durch eine Stärkung jener Kräfte, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, können die neuen Wege auch in Richtung einer gerechteren Weltordnung führen.
Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.